NDR Info. Echo des Tages.
Ich bin Sabine Mörs, schönen guten Abend und das sind unsere Themen. Einigung in Sicht, Durchbruch beim Fiskalpakt, dazu auch unser Kommentar. Facebook-Schnüffelei, Empörung über Schufa-Pläne, UN-Beobachter in Syrien beschossen, Erzieherin oder Altenpflege, Schleckerfrauen sollen umschulen und noch einmal schlafen, dann startet endlich die Fußball-EM. Es waren zähe Verhandlungen, aber SPD und Grüne sperren sich offenbar nicht länger gegen den Fiskalpakt und werden im Bundestag wohl zustimmen. Im Gegenzug dazu muss sich die Bundesregierung aber in Europa stark machen für eine Börsensteuer, auch wenn andere EU-Länder da nicht mitmachen wollen. So könnte nächste Woche beim Spitzentreffen mit der Kanzlerin in Sachen Fiskalpakt alles klargemacht werden. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Als gegen 11.50 Uhr am Morgen die Eilmeldung kommt, die schwarz-gelbe Koalition habe sich mit der Opposition auf Eckpunkte für eine Finanztransaktionssteuer geeinigt, weiß SPD-Chef Gabriel erstmal von nichts. Er geht telefonieren mit denen, die dabei waren. Joachim Post zum Beispiel, dem Vizefraktionschef der SPD, der nach dem Treffen mit Finanzminister Schäuble von der Wende ebenfalls überrascht schien.
Zum ersten Mal bekennt sich die gesamte Regierungskoalition aus Schwarz und Gelb zu dieser Steuer. Damit könnte in Europa jetzt wirklich gepunktet werden. Es reicht eben nicht, wenn Frau Merkel nur für den Fiskalpakt wirbt. Sie muss mit gleicher Werf auch für die Besteuerung der Finanzmärkte nun eintreten.
Und das wird sie wohl, sagt das Finanzministerium. So wird die Bundesregierung sich weiter dafür einsetzen, alle 27 EU-Staaten für den Vorschlag der EU-Kommission für eine europaweite Finanztransaktionssteuer zu gewinnen. Ist das nicht möglich, solle möglichst viel mit möglichst vielen erreicht werden. Mindestens 9 Staaten sollen dabei mitziehen bei der Besteuerung möglichst aller Finanzinstrumente bei breiter Bemessungsgrundlage und niedrigem Steuersatz zwischen 0,1 und 0,01% je Transaktion. Klingt sehr konkret, während die Kanzlerin am Nachmittag doch eher blumig formuliert.
Was die Gespräche mit der Opposition anbelangt, so weiß ich, dass sie intensiv geführt werden. Und wir werden dann am nächsten Mittwoch sehen, wie weit wir gekommen sind. Ich kann jetzt nichts bestätigen und nichts dementieren, sondern ich sage einfach, ich freue mich, dass diese Gespräche konstruktiv von allen Seiten geführt werden. Und ich glaube, das ist ein guter Beitrag für Europa.
Dass Merkel das Wort der Finanztransaktionssteuer nicht in den Mund nahm, mag daran liegen, dass neben ihr der britische Premier David Cameron im Kanzleramt stand. Er ist größter Gegner einer europaweiten Finanztransaktionssteuer und hält den heutigen Durchbruch hierzulande für nun ja kontraproduktiv. Also was die Steuer angeht, wir besteuern unsere Banken ordentlich, sogar mehr als viele andere Länder in Europa. Aber, sagt Cameron, eine Steuer auf Finanztransaktionen vertreibe die Branche aus Europa. SPD-Chef Gabriel aber, der sich zwischenzeitlich über die Fortschritte der Arbeitsgruppe informiert hat, begrüßt ausdrücklich das Einlenken der deutschen Regierung, vor allem auch das der bisher bremsenden FDP.
Das ist ein erster großer und wichtiger Schritt, das stimmt. Aber es reicht ja nicht aus zu sagen, dass wir die Finanzmärkte besteuern wollen. Jetzt geht es darum zu sagen, wie erzeugen wir nachhaltiges Wachstum, wie bekämpfen wir die Jugendarbeitslosigkeit. Und das ist der zweite Teil, der muss jetzt auch kommen.
Damit SPD und Grüne noch vor der Sommerpause dem Fiskalpakt zustimmen. Merkel braucht im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit. Finanztransaktionssteuer und Wachstumspakt waren Bedingungen der Opposition. Kommende Woche sitzen sie wieder im Kanzleramt zusammen, Ausgang offen. Grünen-Fraktionschefin Künast bremst allerdings die Erwartungen und warf Merkel, die heute Morgen in einem Interview in der ARD für Fortschritte hin zu einer politischen Union in Europa geworben hatte, vor, nicht entsprechend zu handeln.
Das ist mein Vorwurf an Merkel. Hin und wieder zum richtigen Zeitpunkt macht sie ein Interview, hat die richtige Überschrift, aber Taten keine. Ich finde ihr Verhalten fast provokativ.
Die Opposition will also dem Fiskalpakt offenbar zustimmen. Dafür setzt sich die Bundesregierung im Gegenzug für eine Finanztransaktionssteuer in Europa ein. Aber kommt diese Steuer deshalb auch? Ein Kommentar von Dietmar Riemer.
Je erfolgreicher eine Opposition die echten Dinge durch ihre bloße Darstellung ersetzen kann, desto schöner für sie. Heute ist mal wieder so ein schöner Tag für die unermüdliche SPD-Opposition. Für die Darstellung der allerdings echten Finanztransaktionssteuer als Regierungsüberwältigungsaufführung erhält die SPD nun eine sehr gute Haltungsnote beim Abstieg vom Baum der Erkenntnis. Es ist ihr wohl gelungen, Finanzminister Schäuble von der CDU zu einem lautstarken Lippenbekenntnis für den nachhaltigen Einsatz der Bundesregierung zur Finanztransaktionssteuer zu bewegen. Mit ihrem zugesagten Einsatz für eine europäische Sache, die die Koalition selbst nicht will und die in Euroland bis auf ganz wenige auch niemand überzeugend findet, können Schwarz-Gelb und Rot-Grün komfortabel leben. Da die Kanzlerin das mindestens so gut weiß wie SPD-Chef Gabriel, kann sie sich sogar leisten, die Ahnungslose zu geben und ansonsten alles Gute zu wünschen für das Gipfeltreffen Regierung-Opposition am 13. Juni, wenn es um den politischen Preis für die rot-grünen Stimmen zum Fiskalpakt geht. Und das nächste Kunststückchen deutet sich schon an. Nachdem die SPD für ganz kleines Geld heute die Transaktionssteuer abgeräumt hat, ist jetzt der Wachstumspakt dran. Na, das wird der Kanzlerin noch richtig schwer fallen. Ja zum Wachstum in Euroland. Wird die SPD bekommen, wird aus dem Kanzleramt geliefert wie politisch bestellt. Und mit großem Behagen wird dann die Kanzlerin vernehmen, dass SPD und Grüne aus staatspolitischer Verantwortung den Fiskalpakt durchwinken werden. Vor der Sommerpause mit dem ESM und 2/3 Mehrheit. Auf ihre Opposition kann sich die Kanzlerin wie stets verlassen, wenn es wirklich ernst wird. Es ist eben doch so, dass in der Regel die Regierung bestimmt, wie schnell sich die Weltkugel so dreht. Seltsam nur, dass Rot-Grün immer wieder glaubt, man müsse vorher die Backen nur rund genug machen, um die Regierung zu ängstigen. Mit dieser Taktik weckt die SPD-Partei und Fraktionsführung jedoch nur Hoffnungen, die sie später nicht einlösen kann, und das macht dann schlechte Stimmung. Es sei denn, man will es von Anfang an auf einen Totalschaden der Regierung, wie zum Beispiel beim Fiskalpakt, ankommen lassen. Das aber hatte dort niemand wirklich vor. Ein bisschen Radikalopposition wirkt aber am Ende doch noch peinlicher. Solange die SPD-Führung nicht weiß, welche Seiten sie bei der Regierung tatsächlich aufziehen will, wird sie ihre Darstellungsprobleme nicht lösen. Die von der Opposition angekündigte Kniebeuge der Koalition mitsamt ihrer Kanzlerin an der Spitze fällt jedenfalls ein weiteres Mal aus.
Der Kommentar von Dietmar Riemer im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das geht einfach zu weit. Politiker, Daten- und Verbraucherschützer, aber auch Internet-User sind empört und geschockt über die Pläne der Auskunftei Schufa. Die Schufa wollte offenbar die Daten der Facebook-Nutzer auswerten und schauen, was die so über deren Kreditwürdigkeit hergeben. Peter Hornung berichtet.
Die Kritik nimmt kein Ende. Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner, CSU, warnte das Wiesbadener Unternehmen, es dürfe nicht der Big Brother des Wirtschaftslebens werden. Justizministerin Leuthauser-Schnarrenberger, FDP, sagte, die Schufa müsse unbedingt Transparenz herstellen. Und Hamburgs Landesdatenschützer Johannes Kaspar forderte den Gesetzgeber auf, schnell Klarheit zu schaffen, wie Daten aus sozialen Netzwerken wie Facebook verwendet werden dürfen und wie nicht.
Es werden ja hier Daten von Personen letztlich automatisch verarbeitet. Es werden Profile erstellt von Personen, die ihre Daten zu sozialen Zwecken im Internet platziert haben und die damit natürlich nicht rechnen, dass künftig ihre Kreditfähigkeit dann abhängig sein könnte vom Freundeskreis oder von anderen Angaben.
Nach Recherchen von NDR Info hat die Schufa im April ein Forschungsprojekt mit dem Potsdamer Hasso-Plattner-Institut gestartet. Ziel ist es, herauszufinden, wie Daten aus dem Internet für die Auskunftei genutzt werden könnten. Eine lange Liste von Projektideen. Besonders interessant, Facebook, das größte soziale Netzwerk überhaupt. Dort könnte man die Beziehungen von Facebook-Mitgliedern untersuchen oder Meinungsbilder erstellen durch Textanalysen. Diese Informationen würden dann mit Schufa-eigenen Daten verknüpft, um sie noch aussagekräftiger zu machen und, Zitat, aus Business-Sicht zu bewerten. Ein Unding, sagt Konstantin von Notz, Internet-Experte der Grünen Bundestagsfraktion. Auch er sieht den Gesetzgeber in der Pflicht.
Wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen, eine rote Linie, die die Menschen schützt vor dieser Art der Ausspionierung.
Ein Sprecher der Schufa betonte heute erneut, das Projekt werde selbstverständlich nur im rechtlich zulässigen Rahmen durchgeführt. Auch das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut wehrte sich gegen die Kritik. Es gehe bei dem Projekt lediglich um Forschung mit dem Ziel herauszufinden, Zitat, welche Webdaten überhaupt verwertbar und welche Informationen generierbar sein könnten im Netz. Dies ausdrücklich und vor allem auch unter dem Aspekt von gesellschaftlichen Risiken. Das Institut habe nicht vereinbart, der Schufa personenbezogene Daten zu liefern, so ein Sprecher. Die Netzgemeinde geht dennoch hart ins Gericht mit Schufa und den Wissenschaftlern. Vielerorts wehrt sie sich auch mit beißender Ironie. So haben beim Kurznachrichtendienst Twitter viele Nutzer Meldungen verschickt, die vermeintlichen Reichtum und damit gute Bonität vortäuschen sollen. Da wird in den kurzen Texten dann der Ferrari erwähnt, das dicke Bankkonto oder die Segeljacht.
Wieder ein Blutbad in Syrien und wieder sind es mindestens 80 Tote, darunter viele Kinder. Und die Regierung Assad weist jede Verantwortung daran zurück. Doch Augenzeugen sagen, sie haben die Pro-Assad-Milizen gesehen. Aus Amman, Ulrich Leithold.
UN-Beobachter haben sich nach Masrat al-Kabir auf den Weg gemacht. Sie würden von der syrischen Armee aufgehalten, berichtet Blauhelm-Chef Robert Muth, ein norwegischer General. Außerdem habe er Informationen von Dorfbewohnern, die Sicherheit seiner Leute sei gefährdet, sollten sie den Ort aufsuchen. Ein regimetreuer Sender meldet hingegen, die Blauhelme seien in al-Kabir eingetroffen. Klären wollen sie, was sich dort abgespielt hat, wer Menschen erschossen, erstochen und verbrannt hat, wie es Videos zeigen. Die Zahl der Opfer ist bislang nicht klar. 23, 55, 78, 87 oder bis zu 100. Oppositionskreise liefern all diese Angaben. Das waren schwer bewaffnete Milizen des Regimes, sagt Musab al-Hamdi. Erst beschießt die Armee den Ort, dann kommen Schabia in großer Zahl. Menschen verbrannten in ihren Häusern oder wurden abgeschlachtet. Das Regime bestreitet das. 9 Frauen und Kinder seien von Terroristen umgebracht worden. Die Armee habe eingegriffen, weil Dorfbewohner um Schutz gebeten hätten. Staatsmedien sprechen von einer Verschwörung, um das Ausland und den UN-Sicherheitsrat zu beeinflussen. Al-Kabir erinnert an das Massaker von Hula, wo Ende Mai 108 Menschen umgebracht wurden. UN-Blauhelme gaben der Armee die Schuld. Sie habe Panzer und Artillerie gegen Zivilisten eingesetzt. Nicht zu klären war, wieso die meisten Opfer durch Schuss- und Stichverletzungen aus nächster Nähe starben. Weitere Untersuchungen seien nötig, so die UNO. Assad hatte vor dem Parlament jede Verantwortung zurückgewiesen. In Hula oder anderswo gab es furchtbare Massaker. Nicht mal Monster würden sowas tun. Die arabische Sprache kann nicht beschreiben, was man dort sah. Wir Syrer sind auf ewig beschämt, wenn wir uns daran erinnern. Assads Gegner fordern eine Intervention zum Schutz der Bevölkerung. Russland und China haben sich jedoch gerade wieder dagegen ausgesprochen. Von ihren Stimmen im UN-Sicherheitsrat hängt ein militärisches Eingreifen ab. Außenminister Westerwelle, derzeit im Libanon, ist über die Meldungen aus Syrien schockiert, fürchtet ein Übergreifen der Gewalt aufs Nachbarland, wirkt aber vor der heutigen Sicherheitsratssitzung mit Kofi Annan hilflos. Wir müssen neue Maßnahmen der UNO diskutieren. In der EU haben wir die Sanktionen gegen Syrien 13 Mal verschärft. Das muss jetzt auch Thema bei der UNO werden. Nach dem Massaker von Hula hatte die bewaffnete Opposition Annans Waffenruhe offiziell gekündigt. Kämpfe und Opferzahlen nehmen zu. Die Anarchie in Syrien lässt ein klares Bild kaum mehr zu. Widersprüchliche Angaben aller Seiten und fehlender Zugang für Journalisten machen das unmöglich.
Die Gewalt und die Gräueltaten in Syrien nehmen kein Ende und es sieht nicht gut aus für den Friedensplan des Sondergesandten Kofi Annan. Zusammen mit dem UN-Generalsekretär Ban musste er der UNO heute Bericht erstatten und es gab nur schlechte Nachrichten. Aus New York, Claudia Sarre.
Erstmals sei auf UN-Beobachter in Syrien das Feuer eröffnet worden, so die schockierende Mitteilung des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon vor der Generalversammlung in New York.
I just learned the UN monitors were shut at with small arms.
Bei dem Versuch, das neue Massaker in Musrat al-Kubair mit Dutzenden Toten zu untersuchen, seien sie mit kleinen Waffen beschossen worden, fügte er hinzu. Der Syrien-Beauftragte Kofi Annan gab vor der Vollversammlung zu, dass sein 6-Punkte-Friedensplan bislang nicht greife. Annan forderte beide Seiten auf, die Gewalt einzustellen. Aber die größte Verantwortung, sagte er, liege bei der Regierung um Präsident Assad. Seine Botschaft war klar, die Weltgemeinschaft müsse nun endlich mit einer Stimme sprechen, nur so könnte die Gewalt in Syrien beendet werden.
For the sake of the people of Syria, who are living through this nightmare, the international community must come together and act.
Schon um des syrischen Volkes willen müsste die Gemeinschaft als Einheit agieren, sagte Kofi Annan. Er sprach es nicht deutlich aus, aber sein Appell richtete sich vornehmlich an Russland und China. Die beiden Vetomächte hatten in der Vergangenheit alle UN-Resolutionen gegen das Assad-Regime blockiert. Trotz des neuen Massakers in Syrien bekräftigten Moskau und Peking, sie setzten auf politischen Dialog. Sanktionen gegen das Regime in Damaskus oder gar ein militärisches Eingreifen erteilten sie eine klare Absage. In wenigen Stunden will Kofi Annan auch dem Sicherheitsrat Bericht erstatten. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen plant er, eine Kontaktgruppe einzurichten, die den seit 15 Monaten schwelenden Konflikt lösen soll. Die Gruppe, der Weltmächte und regionale Akteure, wie etwa der Iran, angehören sollen, solle eine Strategie ausarbeiten, wie die Gewalt in Syrien beendet werden könnte.
Aus New York war das Claudia Sarre und Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Heißt es an Europas Grenzübergängen bald wieder öfter: Die Pässe bitte? So muss es zwar nicht kommen, aber die EU-Innenminister möchten gern selbst darüber entscheiden, ob und wann sie für ihr Land wieder Grenzkontrollen einführen. Die EU-Kommission ist strikt dagegen und will ein Mitspracherecht. Um diesen Streit ging es heute beim Treffen in Luxemburg. Von dort Martin Bohne.
Die Innenminister verständigten sich in Luxemburg auf einen neuen Notfallmechanismus, und zwar einstimmig, der den Mitgliedstaaten bei außergewöhnlichen Umständen die Wiedereinführung von Passkontrollen ermöglicht. Ganz im Sinne von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich.
Wir haben, glaube ich, mit diesem Beschluss heute Europa gestärkt, die Handlungsfähigkeit Europas gestärkt.
Die Debatte um die Reform des Schengener Abkommens kam in Gang, als sich mit dem arabischen Frühling immer mehr Menschen auf den Weg nach Europa machten. Besonders viele Illegale kommen über die nur schlecht gesicherte Grenze zwischen Griechenland und der Türkei. Das beklagte auch die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner.
Die Zustände an der griechisch-türkischen Grenze zeigen ja, dass wir hier einen ganz klaren Handlungsmechanismus brauchen im Schengen-Raum. Hätten wir diesen Mechanismus vorher schon gehabt, würde es vielleicht die Situation, die derzeit in Griechenland besteht, nicht geben.
Und dieser Mechanismus sieht so aus. Für den Fall, dass ein Schengen-Land seine Außengrenzen nicht ausreichend schützt und viele illegale Einwanderer in andere Länder weiterziehen können, dürfen die betroffenen Regierungen wieder Grenzkontrollen einführen. Und zwar für einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren. Befürchtungen, dass es nun mit der Reisefreiheit in Europa ein Ende hat, weist der Bundesinnenminister zurück.
Der Notfallmechanismus, über den wir heute reden, ist etwas, was ganz, ganz am Schluss als Ultima Ratio, wenn alle Stricke reißen, nur in Frage kommt. Und es ist auch jetzt kein Fall sichtbar, wo ich sagen würde, da ist er notwendig.
Zumal, so sieht es Hans-Peter Friedrich, auch genügend Bremsklötze eingebaut sind, die eine allzu übereifrige Anwendung des Notfallmechanismus verhindern. Die EU-Kommission darf nämlich prüfen, ob Grenzkontrollen wirklich notwendig sind. Und der Rat der EU-Innenminister spricht auf der Grundlage dieses Berichts seine Empfehlung aus. Aber
wenn diese Beschlüsse des Rates dann vorliegen, dann liegt es letzten Endes in der Letztverantwortung des einzelnen Mitgliedstaates, diese Entscheidung auch umzusetzen. Und das halte ich für ein richtiges Verfahren. In Fragen der inneren Sicherheit muss das Letztverantwortungs- und Entscheidungsrecht bei den Mitgliedstaaten liegen.
Das sieht die EU-Kommission aber doch etwas anders. Sie wollte das letzte Wort haben, ob die Schlagbäume wieder runtergehen dürfen.
Die Schlecker-Mitarbeiterinnen wollen ihre Kündigungen nicht einfach so hinnehmen und gehen auf die Straße. Heute zum Beispiel demonstrierten sie in Hannover vor dem Wirtschaftsministerium. Und die Politik, die bietet den Frauen jetzt an, sie sollen doch umschulen und danach in Mangelberufen wie Erzieherin oder Altenpflegerin arbeiten. Dafür will sich jedenfalls Arbeitsministerin von der Leyen stark machen. Aus Berlin dazu Carsten Schabowski.
Die Idee, ehemalige Schlecker-Mitarbeiter sollen Fachkräftelücken füllen, besonders gesucht Altenpfleger und Erzieher. Immerhin gibt's ab dem kommenden Jahr die Kita-Garantie der Bundesregierung. Bundesarbeitsministerin von der Leyen.
Wir wissen, dass in den strukturschwachen Regionen, gerade im Westen der Republik, händeringend, zum Beispiel in der Altenpflege, aber auch im Erzieherinnenberuf, Menschen gesucht werden, die diesen Beruf auch ausüben können. Die Menschen sind da und sie haben Talente. Unsere Aufgabe ist es tatsächlich dann auch hier, die richtigen Weichen zu stellen und die richtigen Wege zu bahnen.
Im Klartext, die Ministerin machte Mut zum Neuanfang. Für die Umschulung stellt die Bundesagentur für Arbeit 400 Millionen Euro zur Verfügung aus bestehenden Programmen. Während der 2-jährigen Qualifizierung soll es Arbeitslosengeld 1 geben. Gute Idee, betonte auch Verdi-Chef Pszoske.
Hier Umschulungsangebote auch zu nutzen, und zwar richtiggehend zu qualifizieren in den Beruf und für den Beruf der Erzieherin oder der Altenpflegerin. Das auch miteinander voranzubringen, das könnte eine Chance eröffnen für Kolleginnen und eine Chance eröffnen für die Gesellschaft insgesamt.
Der Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise betonte, dass nach der ersten Kündigungswelle im Januar immerhin schon knapp die Hälfte der gut 11.000 Entlassenen in Förderungsmaßnahmen oder in Arbeit vermittelt werden konnte. Beispiele für mögliche Qualifizierungsmaßnahmen.
Das fängt an bei dem Coaching, sich wieder nach langer Betriebszugehörigkeit bei anderen Arbeitgebern zu präsentieren, die Talente zu zeigen, auf Besonderheiten hinzuweisen. Und das geht eben darüber, neue Kassensysteme kennenzulernen, neue Office-Pakete der IT.
Verdi-Chef Bzirske zeigte sich enttäuscht, dass viele ehemalige Schlecker-Mitarbeiter nach der Pleite nur als billige Arbeitskräfte angesehen wurden.
Wir haben erfahren müssen, dass es in einzelnen Regionen durchaus auch vorgekommen ist, dass als Maßnahme unbezahlte Praktika angeboten worden sind, beziehungsweise Urlaubsvertretungen. Genauso wenig, wie es angehen kann, auch das ist vorgekommen, dass die Tatsache, dass da Tariflöhne gezahlt worden sind, als Vermittlungshemmnis bezeichnet worden ist.
Verdi hat die Idee von Transfergesellschaften noch nicht aufgegeben. Zumindest auf Landesebene sei das Thema noch nicht vom Tisch. Ein Auftritt, drei Chefs, das gemeinsame Statement der Arbeitsministerin zusammen mit dem Chef der Arbeitsagentur und dem Gewerkschaftsboss hatte vor allem symbolischen Charakter. Die Probleme im Einzelhandel können so nicht gelöst werden. Immerhin, auf eine freie Stelle kommen dort zurzeit fast 15 Bewerber.
Aus Berlin war das Carsten Schabowski. Rockerbanden rücken immer mehr in den Fokus der Polizei. Erst ging es gegen die Hells Angels, jetzt trifft es den nächsten Rockerclub. Mit einem Großaufgebot ging es heute in Berlin und Brandenburg gegen die Bandidos. Ziel der Razzia, ein Schlag gegen Drogenhandel und Bandenkriminalität. Aus Berlin, Carsten Steinmetz.
Lange hatte die Berliner Polizei diesen großen Einsatz geplant. Am frühen Morgen schlug sie dann zu mit etwa 1.100 Einsatzkräften aus ganz Deutschland, darunter auch der GSG 9 aus der Nähe von Bonn, durchsuchte sie 20 Häuser und Wohnungen in Berlin und 50 in Brandenburg, unter anderem in Potsdam, Hennigsdorf, Oranienburg und Velten. Der Schlag richtete sich gegen eine Rockergruppe namens Berlin del Este, so Polizeisprecher Stefan Redlich.
Das ist ein Ableger der Bandidos. Natürlich sind Rockerclubs grundsätzlich gefährlich, aber hier geht es jetzt nicht um Gewaltdelikte, es geht um Drogenhandel. Und heute haben wir Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, um zu schauen, dass man diesen Drogenhandel nachweisen kann.
Gegen insgesamt 7 Rocker wurden Haftbefehle vollstreckt. Mehrere weitere Gruppenmitglieder wurden zu Vernehmungen mitgenommen, darunter auch der Vorsitzende des Henningsdorfer Chapters dieser Rockergruppe. Er soll früher Mitarbeiter der Berliner Polizei gewesen sein. Ein Haftbefehl liegt gegen ihn aber nicht vor. In Hennigsdorf kam auch die Spezialeinheit GSG 9 zum Einsatz. Sie stürmte am frühen Morgen das Vereinsheim. Gegenwehr gab es keine, allerdings wurde bei dem Einsatz ein aggressiver Hund erschossen, der offenbar einen Beamten angegriffen hatte. Der Schlag gegen den Ableger der Bandidos erstand offenbar in keinem Bezug zu Verboten von Hells Angels Gruppen vor einer Woche in Berlin.
Das ist ein Ermittlungsverfahren, das wird geführt seit 2011 und diesen Einsatz hier haben wir auch schon seit über einem Monat geplant.
Viele Hennigsdorfer hörten und sahen einen Polizeihubschrauber am frühen Morgen. Von dem Einsatz gegen die Rocker zeigten sich viele überrascht.
Wir haben die ja nicht gemerkt. Wir wussten ja nicht, dass wir hier sowas haben. Das haben wir nur durch die Presse.
Was soll man dazu sagen? Da haben sie doch genehmigt vorher, dass sich die Gruppen bilden können. Und jetzt auf einmal sind sie dagegen. Was sollen die?
Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit 2011 gegen die Rockergruppe Bandidos del Este. Weil zwei Berliner Bandidos-Clubs sich zuletzt aufgelöst haben und zu den verfeindeten Hells Angels nach Potsdam übergelaufen sind, befürchten die Ermittler offenbar Racheakte, unter anderem auch des Henningsdorfer Clubs. Ein Verbot der Bandidos del Este wurde aber nicht ausgesprochen.
Lärmgeplagte Flughafenanwohner in Frankfurt und Berlin hatten Alarm geschlagen. Ihre Angst, mühsam durchgesetzte Nachtflugverbote könnten bald von Brüssel wieder ausgehebelt werden, so nach dem Motto, freier Flugverkehr geht vor Lärmschutz. Doch die EU-Verkehrsminister haben das heute in Luxemburg verhindert. Andreas Reuter berichtet.
Es hat sich herumgesprochen, auch bis zu Siim Kallas, dem EU-Verkehrskommissar.
Yes, these airplanes make some noise. And that can cause problems.
Ja, diese Flugzeuge machen Lärm und das kann zu Problemen führen, so Siim Kallas. Für den Verkehrskommissar aber scheinen diese Probleme vor allem darin zu bestehen, dass Flugzeuge nicht einfach unbegrenzt fliegen dürfen, sagen Fluglärmgegner. Und tatsächlich warb Kallas dafür, nicht immer nur auf die Interessen der lärmgeplagten Flughafenanwohner zu schauen.
There is air transport business, airplanes and airports, also employing lot of people. Bring a lot of revenues and create lot of jobs. And wishing to develop their business. They want to find some balance.
Und die wollen, dass es da eine Balance gibt, so der EU-Kommissar. Aus seiner Sicht hätte das bedeutet, die EU-Kommission bekommt das Recht, ein Nachtflugverbot, das irgendwo in der EU verhängt worden ist, wieder aufzuheben, im Sinne eines ungestörten Flugverkehrs. Doch die Verkehrsminister zogen die Notbremse. Nun sollen zwar einheitliche Kriterien festgelegt werden, die EU-weit beachtet werden sollten, wenn ein Nachtflugverbot verhängt wird. Doch die letzte Entscheidung, ob nachts geflogen werden darf oder nicht und wie lange Nachtruhe herrschen soll, die soll weiter in den Mitgliedsländern getroffen werden, sagten die Minister. So forderte der deutsche Verkehrsminister Peter Ramsauer
den notwendigen Gestaltungsspielraum, um den spezifischen Verhältnissen der jeweiligen Flugplätze auch Rechnung zu tragen.
Und die EU-Kommission soll nun lediglich aus einer beratenden Position heraus darüber wachen, dass die Vorschriften bei Beschränkungen des Flugbetriebs quer durch Europa nicht gar zu weit voneinander abweichen. Der heutigen Entscheidung muss auch das Europaparlament noch zustimmen.
Die EU-Kommission darf Nachtflugverbote nicht wieder einkassieren. Informationen von Andreas Reuter waren das. Morgen Abend um diese Zeit, ja, da ist schon Halbzeit im Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Polen und Griechenland. Und so langsam beginnt es mit Sicherheit bei allen Spielern so richtig zu kribbeln. Vorbereitung war gestern, jetzt geht's los. Martina Knief in Danzig, heute Pressekonferenz mit Joachim Löw und Kapitän Lahm. Wie ist denn die deutsche Mannschaft drauf?
Die deutsche Mannschaft ist richtig gut drauf. Also die Stimmung ist gut. Selbst der Bundestrainer, der machte Späße auf der Pressekonferenz. Sie wissen aber alle, dass der Druck groß ist. Vor allen Dingen natürlich auch der Erwartungsdruck aus der Heimat, aus den Fußballfans, die sich auf in die Ukraine machen, um beim Spiel gegen Portugal in Lemberg dabei zu sein. Das ertragen sie gut. Aber auch Bundestrainer Löw sagte, ich bin ein Wettkampftrainer. Je näher das erste Spiel kommt, desto ruhiger werde ich. Aber man merkt schon an, ich glaube auch er, Joachim Löw, wird feuchte Hände bekommen. Denn das erste Spiel, das ist doch richtungsweisend immer in einem Turnier, vor allen Dingen, wenn man Großes erreichen möchte.
Gab es denn schon Informationen über die Aufstellung?
Also das, was heute fix wurde, war, dass Philipp Lahm, der Kapitän, auf der linken Seite verteidigen wird. Eigentlich zu erwarten, weil er das in der Nationalmannschaft doch meistens tut. Aber viele hatten auch spekuliert, er wird auf die rechte Seite gezogen, um dann gegen Cristiano Ronaldo, den Portugiesen, seinen Mann zu stehen. Das hat er eben auch bei Bayern München schon gut gemacht in der Champions League gegen Real Madrid. Aber jetzt auf einmal wird diese rechte Verteidigerposition zur Wackelposition. Denn der dort eigentlich gesetzte Jerome Boateng verdrippelte sich ja außerhalb des Platzes heftig, kurz vor der Abreise nach Danzig, und erhielt heute einen Tadel des Bundestrainers. Dass ihm sowas nicht gefalle, hat Joachim Löw ganz deutlich auch mit einem wütenden Gesichtsausdruck kundgetan. Und er sagte auch, Lars Bender ist auf einmal eine Alternative. Also da sind wir jetzt sehr gespannt. Und dazu wird aber wahrscheinlich Per Mertesacker ebenso spielen wie Bastian Schweinsteiger und der zuletzt ein bisschen am Rücken angeschlagene Miroslav Klose. Aber nichts Definitives ist bisher durchgedrungen.
Wie sieht denn der Ablauf bis zum Spiel am Sonnabend jetzt aus?
Also die Mannschaft hat heute einmal trainiert um 11 Uhr. Heute Nachmittag war die UEFA da und hat Fotos gemacht, Porträtfotos, die bei der Aufstellung dann immer im Fernsehen zu sehen sind oder für die Besucher im Stadion auf der Anzeigetafel. Morgen, so gegen 11 Uhr, geht es mit einer Chartermaschine von Danzig nach Lemberg. Flugdauer etwa 1,5 Stunden. Dann geht es ins Hotel. Am späten Nachmittag ist dann das Abschlusstraining im Stadion von Lemberg angesetzt. Und dann, so Kapitän Philipp Lahm, werden alle schnell ins Hotel fahren, duschen und sich auf den Zimmern versammeln in Kleingruppen, um dann das Eröffnungsspiel zu sehen. Ja, und der Samstag wird lang, denn Anpfiff ukrainischer Zeit ist ja erst 21.45 Uhr. Und ich glaube, da muss der ein oder andere ein bisschen seine Nervosität im Zaum halten.
Morgen im Eröffnungsspiel ist ja auch einer der Gastgeber Polen am Start. Ist jetzt tatsächlich alles bereit für die EM?
Also hier in Polen ist sicherlich alles bereit für die WM. Es wird ja in Warschau gespielt. Es schwankt so zwischen, ach, das interessiert mich alles überhaupt nicht, und großer Euphorie. Wie hier in Danzig erleben beispielsweise Autos, die mit der polnischen Nationalflagge beflaggt sind, die dann schön im Wind flattert. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass an jeder Häuserwand jetzt hier riesengroße Plakate hängen. Aber ich denke mal, wenn dann der Ball rollt und die Polen einen guten Einstand in das Turnier gegen den Europameister von 2004 von Griechenland feiern können, dann wird diese Fußball-Euphorie hierher auch rüberschwappen in alle. Aber noch ist das ein distanziertes Abwarten.
Das war Martina Knief aus Danzig und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich bin Sabine Mörs. Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.